Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Heute, Sie hören es live von der Leipziger Buchmesse. Eine Stunde sprechen wir hier noch über neue Bücher in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Wiebke Poromka.
Und ich bin Christian Raphansel. Und jetzt, da geht es in unserem Bücherfrühling ja um die Frage, welche Erzählungen kursieren eigentlich über den Osten und welche fehlen vielleicht auch? Was müssten wir uns erzählen? Wie müssten wir uns erzählen? Und welche Narrative können wir vielleicht auch mal entsorgen?
Ja, klar. Und natürlich, welche Rolle spielt auch nach 30 Jahren immer noch das Erbe der DDR? Berufene Gäste haben wir dazu eingeladen. Einmal die Literaturwissenschaftlerin Susanne Arndt. Sie hat jetzt kein Buch geschrieben, das Textwissenschaft betreibt, wohl aber eines, das sich so eine populäre Erzählung vornimmt. Eine Intervention heißt es schon im Untertitel. Und auch der Titel, der spricht schon so ein Stereotyp an. Ich bin Ostdeutsch und gegen die AfD. Herzlich willkommen, Susanne Arndt.
Vielen Dank. Dankeschön.
Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, die Sie uns jetzt hier gerade zuhören, aber ich habe bei diesem Buchtitel gleich so ein Trotzdem mitgedacht. Ja. Ich bin Ostdeutsch und trotzdem gegen die AfD. Und dann habe ich gedacht, aber vielleicht sollte es ja auch heißen, ich bin Ostdeutsch und deshalb gegen die AfD. Gegen was für Zuschreibungen schreiben Sie an?
Ja, genau. Es geht tatsächlich, war das auch so ein bisschen die Idee des Verlags. Erzähl doch mal, warum du als Ostdeutsche anders bist als die anderen Ostdeutschen.
Oha.
Und dann habe ich gedacht, nein, genau darum geht es. Wir haben zwar sehr hohe Zahlen, 30% derzeit, ne, von Zustimmung zur AfD, aber das bedeutet ja, 70% sind dagegen. Und wir sind viele und wir lassen uns oder ich lasse mir halt mein Ostdeutschsein nicht wegnehmen. Dies umso weniger, als ja die AfD davon profitiert, dass der Westen seine Überlegenheitserzählung auf den Osten stülpt und dadurch ja auch noch mehr Leute sozusagen verärgert, Frust erzeugt und so weiter. Es ist ein Kreislauf und gegen den versuche ich da auch anzuschreiben.
In den letzten Jahren gab es ja einige, teils ziemlich empörte Bücher, so über Ost- und Westdeutschland. Und Sie schreiben an einer Stelle, die AfD als ein vor allem ostdeutsches Phänomen zu begreifen, das sei kontraproduktiv. Sie ergänzen dann aber auch die ostdeutsche Erfahrung spiele beim Erfolg der AfD durchaus für eine Rolle. Was ist das für eine ostdeutsche Erfahrung?
Also ich glaube, es ist erstens eben kein ostdeutscher Sonderweg. Wir sehen rechtsextreme Parteien überall in Europa und es ist ein gesamtdeutsches Problem. Aber dennoch haben wir auch eine Geschichte hinter uns vor 89 und nach 89, in der Ostdeutsche als andere Deutsche in diesem Land gelebt haben und das über ganz verschiedene Prozesse auch gelernt haben. Ich bin nicht da, ich wüte nicht und sage, uns geht's schlecht, weil es sind natürlich sehr komplexe Biografien. Für manche war eben der Aufbruch wie für mich nach 89 Chagall, alles war möglich, Freiheit, ich konnte meine Meinung sagen. Ich habe davon profitiert und ich genieße es, in diesem Land zu leben. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem westdeutsche Erzählungen, die immer noch Ostdeutsche als verzwergt, dumm, ne, ihr seid gar nicht richtig angekommen, erzählt haben. Und davon zehrt eben die AfD insofern, als sie sagt, ja okay, wir sehen euch in eurem Schmerz. Wir ändern das, was eine Lüge ist. Sie haben gar keine ostdeutsche Agenda, aber sie haben eine Agenda zu sagen, migrantische Menschen, schwarze Menschen, Jüdinnen gehören nicht zu Deutschland. Und das ist genau die Erzählung. Guckt mal, denen geht's besser, lasst uns doch gemeinsam gegen die kämpfen. Und da passiert eben sowas, was immer bei Diskriminierung passiert, leider. Statt einer Solidarisierung ist es so ein Teile und Herrsche und dann trete ich nochmal woanders hin.
Das waren jetzt so erste Gedanken von Susanne Arndt aus ihrem Buch Ich bin Ostdeutsch und gegen die AfD. Und von ostdeutschen Erfahrungen, Wiebke, handelt ja auch der Roman. Und der ist von unserem zweiten Gast, Matthias Jügler ist bei uns mit seinem, ich glaube mittlerweile dritten Roman, Maifliegenzeit heißt das Buch. Und ich würde sagen, an diesem Buch klingt eigentlich nur der Titel idyllisch. Der Roman ist eine relativ finstere Geschichte, weitgehend unbekanntes Kapitel der DDR. Und zwar geht es um Kinder, die bei der Geburt für tot erklärt worden sind und in Wahrheit den Eltern aber gestohlen worden sind und an Adoptiveltern gegeben wurden. Das klingt unglaublich und ich muss sagen, das Buch treibt mich ziemlich um. Schön, dass Sie da sind. Matthias Jügler, herzlich willkommen.
Hallo.
Matthias Jügler, würden Sie denn sagen, solche gewalttätigen Erfahrungen prägen vielleicht doch größere Teile der ostdeutschen Gesellschaft, als man das vielleicht so wahrnimmt und ist ein Problem, dass darüber viel zu wenig gesprochen wird?
Ja, also wenn man davon ausgeht, dass die Tatsache, dass einem das Kind weggenommen wird, also für tot erklärt wird, aber gar nicht tot ist und dann zur Adoption an andere Familien kommt, wenn man das als Gewalterfahrung versteht, was man ja durchaus machen kann, dann ja schon.
Unbedingt,
also ich habe das im Zuge der Recherche zu diesem Roman festgestellt. Ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die den Verdacht haben, dass ihnen das Kind weggenommen wurde. Und das prägt natürlich nicht nur diese Frauen in unserer Gegenwart, sondern auch deren Männer, deren andere Kinder, die sie bekommen haben. Ne? Man hat ja trotzdem, man hat ja ein Leben und bekommt eben noch andere Kinder und versucht es nochmal sozusagen. Und das, ich glaube, es betrifft tatsächlich sehr, sehr viele. Und das ist so ein Kapitel, man weiß das einfach nicht. Und das wirkt einfach fort, auch im 2024.
Und das heißt, Maifliegenzeit, könnte man sagen, ist so richtig so ein klassischer Aufklärungsroman. War das so der Impetus, mit dem Sie angetreten sind, als Sie dieses Buch geschrieben haben?
Ich glaube, das ganze Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also mir war klar, ich möchte die Geschichten der Frauen erzählen, die auf der Suche sind. Also ich war sozusagen auf der Suche nach so einer Art emotionaler Wahrheit dieser Suchenden. Und das ist eigentlich, wer den Roman kennt, das ist eigentlich ein ganz feiner und zerbrechlicher Text aus einer Opferperspektive. Na, irgendwann klingelt das Telefon und das totgeglaubte Kind ist am Apparat. Und das hat mich interessiert. Also mich hat das überhaupt nicht interessiert. Oder es war nicht mein Anspruch, ein Sachbuch zu schreiben und irgendwie aufzuklären und so mit dem Fuß auf den Boden stampfen und sagen, hier läuft was schief, sondern also das ist nicht meine Kernkompetenz. Meine Kernkompetenz ist Empathie und das schaffe ich, indem ich Geschichten von Menschen erzähle. Und ja.
Matthias Jügler, vielleicht können wir diese Geschichte, die Sie da erzählen, nochmal so ein bisschen umreißen. Die klingt ja wirklich unglaublich. 1978, ein Kind wird geboren und wird für tot erklärt vom Krankenhaus, den Eltern gegenüber. Tatsächlich aber stellt sich raus, ist es den Eltern weggenommen worden und Adoptiveltern gegeben worden. Es gab vor ein paar Tagen von Ihnen in der FAZ einen Text, in dem Sie über Ihre Recherchen geschrieben haben. Und man kann sagen, Sie haben tatsächlich diese Frau, die Sie getroffen haben, die von ihrer Geschichte erzählt hat, deren Geschichte erzählen sie relativ, also sie erzählen, bleiben da relativ nah dran, aber eine Sache, die ändern sie in ihrem Roman, nämlich sie haben keine Protagonistin, sondern einen Vater, der nach seinem Kind, nach seinem verlorenen Kind sucht. Warum haben sie diesen Wechsel vollzogen? Wollten sie einfach nicht aus Sicht einer Frau, vielleicht auch noch einer Schwangeren schreiben oder wollten sie noch eine Ebene einziehen, weil das Interessante an ihrer Hauptfigur ist ja, dass dieser Vater seiner Frau nicht glaubt. Also die sagt von Anfang an, das stimmt was nicht, ich habe doch dieses Baby gehört im Krankenhaus, da war doch nichts, da war doch kein Herzfehler.
Ja, das war tatsächlich was, das mir durch den Kopf ging. Es ist so, also ich habe im Vorfeld des Romans, dann, nachdem ich also Karin aus Sachsen-Anhalt, meine sozusagen Protagonistin im echten Leben, habe ich noch mit anderen Müttern gesprochen, denen das passiert ist. Und die haben mir immer wieder erzählt, das, was ihnen während der Suche nach ihren Kindern widerfahren ist, war, dass man ihnen nicht geglaubt hat. Und wenn man so etwas erlebt und es wird einem nicht geglaubt, auch von offiziellen Stellen, das ist bitter für die Betroffenen. Und für mich hat es sich dann eigentlich, also zweierlei angeboten, die männliche Perspektive, die Vaterperspektive zu nehmen und nicht die der Mutter, weil ich damit zwei Sachen machen konnte. Ich konnte einmal darüber schreiben, wie das ist, nicht nur wenn einem nicht geglaubt wird, sondern wenn der eigene Mann einem das auch nicht glaubt. Das ist war für mich nochmal auf die Spitze getrieben. Und ich hatte, und der Roman heißt ja Maifliegenzeit, die Natur und das Fischen und das Angeln spielt eine ganz wesentliche Rolle im Roman. Und hätte ich eine Frau angeln, an den Fluss zum Angeln gehen lassen, dann wäre es so dieses, wow, das ist der Roman, wo die Frau angelt. Und ich wusste sofort, das klappt. Also obwohl es das heutzutage sehr oft gibt, aber das war für mich klar, nee, das ist irgendwie schräg für mich. Das möchte ich nicht erzählen, sondern eine andere Geschichte.
Ja, das Angeln spielt in der Tat eine große Rolle in dem Buch. Das kann man auch sehr vielfältig interpretieren. Darauf kommen wir gleich noch. Aber vielleicht bleiben wir einen Moment noch bei der Recherche. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, der Karin, also dieser Frau, mit der Sie gesprochen haben, von der Sie erfahren haben, über diesen ersten Fall, der wurden Steine in den Weg gelegt. Dem Hans, Ihrem Protagonisten, der nach seinem Sohn sucht, dem werden auch Steine in den Weg gelegt bei der Recherche. Man hat auch absurderweise das Gefühl, schrecklicherweise das Gefühl, diese Seilschaften, die da irgendwie was verhindern wollen, dass man was aufdeckt, die ziehen sich so bis heute durch. Wie haben Sie denn jetzt konkret recherchiert?
Ja, also es war so, ich habe ich war im Glauben eigentlich zu recherchieren zum Thema Zwangsadoption und war im Glauben mit einer Frau zu sprechen, die Zwangsadoption erlebt hat. Das war Karin. Und dann sprach ich mit ihr, es waren so 3-4 Stunden vielleicht, also ein langes Gespräch. Und mir wurde dann innerhalb dieses Gesprächs klar, habe ich gerade richtig gehört, so. Du glaubst, das ist für tot erklärt. Und also ich habe auf einmal gemerkt, okay, das ist neu für mich, das habe ich nicht gewusst. Und ich dachte, ich bin mit allen DDR-Wassern gewaschen, durch die vielen Gespräche und mit Zeitzeugen und so weiter. Und dann dachte ich, okay, ich will jetzt gerne recherchieren und mehr darüber wissen, ob das nur ein Einzelfall war. Und es gibt so 2 zentrale Anlaufstellen für mich. Das eine ist die Interessengemeinschaft Gestohlene Kinder der DDR. Und dann ist es die Investigativjournalistin Henriette Fee-Grützner. Und das sind so 2 Größen, die ganz, ganz wichtig sind, wenn man zu diesem Thema recherchiert. Es gibt das ist die Zahl der Interessengemeinschaft, 2000 Kinder oder Mütter oder Väter, die sich an die Interessengemeinschaft gewendet haben und suchen, also und den Verdacht haben. Und 3 laut Interessengemeinschaft sind momentan quasi wieder zusammengeführt worden. 2 wollen das nicht öffentlich machen. Und ein Fall, der von Eike und Regina, der ist öffentlich gemacht worden. Und das ist der Journalistin, der Frau Grützner zu verdanken. Die hat das raus recherchiert und die zusammengeführt. Das war eine jahrelange Arbeit. Und dieser Fall ist eigentlich das, was alle eigentlich, die auf der Suche sind, was sich natürlich alle wünschen, ne? Dass irgendwann das Telefon klingelt.
Maifliegenzeit ist spannend, tatsächlich wie eine Recherche. Der hat was Kriminalistisches, dieser Roman. Interessanterweise ist er aber von Anfang an ist relativ klar, was passiert ist, beziehungsweise relativ klar, dass dieser Sohn noch lebt. Also sie arbeiten so mit Rückblenden, es werden verschiedene Szenen gegeneinander geschnitten. Er hat was ganz atmosphärisch Dichtes und wir hören jetzt mal eine Passage aus dem Anfang.
Ja, gerne.
Nach einem Schluck Wasser.
Ja, genau, das ist wichtig. Also wir sind ganz am Anfang, genau. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie mich wieder ansehen konnte. Vielleicht aber, das werde ich sie nie fragen, hatte sie überlegt, mir einfach zu verschweigen, was geschehen war, weil sie wusste, dass es alles, woran ich seit jeher glaubte, ins Wanken bringen würde. Kurz bevor ich die Geduld verlor, fiel mir auf, dass sie einen Zettel in ihrer Hand hielt. Daniel hat angerufen, sagte sie, mit trockener und brüchiger Stimme. Daniel, mein einziges Kind, das seit 40 Jahren tot ist. Was sagst du? Fragte ich. Viel zu laut, wie ich sofort begriff. Offensichtlich hatte ich sie falsch verstanden. Aber sie sagte es noch einmal. Daniel hat angerufen. Sie sagte das in einem Ton, der sowohl feierlich als auch besorgt klang. Als wüsste sie nicht, wie ich reagieren würde. Und so, als fürchte sie sich gewissermaßen auch davor, was diese 3 Worte auslösen würden. Sie hielt mir den Zettel entgegen, auf dem eine Telefonnummer stand. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Zettel betrachtete, aber ich fühlte mich außerstande, etwas anderes zu tun, als auf diese Zahlen zu blicken. Sie kamen mir vor wie ein langes lateinisches Wort, das ich mir Silbe für Silbe erschließen musste, nur um es dann am Ende doch nicht zu verstehen. Du sollst zurückrufen, sagte Anne.
Matthias Jügler mit einer Passage aus Maifliegenzeit. Herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Das ist also eine Geschichte, die bis heute kaum erzählt wird aus Ostdeutschland, aus der DDR. Und Frau Arndt, Sie haben vorhin schon mal ganz kurz das Wort Überlegenheitsgeschichte fallen lassen, irgendwie so von westdeutscher Perspektive. Dachte ich auch erst gleich, als ich Ihr Buch gelesen habe, aber dann lese ich eine Menge Überlegenheitsgeschichten in Ihrem Buch. Und es gibt durchaus auch welche aus dem Osten. Mit was für Überlegenheitsgeschichten sind Sie denn in der DDR aufgewachsen?
Ja, also nach 45 sind ja beide deutsche Länder ganz verschiedene Wege gegangen und haben eingeschlagen und beide haben sozusagen Erzählungen entwickelt, die Gestaltung der Zukunft ja irgendwie spiegelten. Ne? Und eine ganz entscheidende Agenda in der DDR war ja das Diktum, wir sind antifaschistisch. Und der Faschismus, das ist das Erbe der Bundesrepublik. Und das führte aber auch dazu, dass eigentlich über Faschismus und Rassismus gar nicht geredet wurde. So in der Verfassung stand, die Frauen sind gleichberechtigt, mit der Konsequenz, dass Feminismus verboten war. Also es wurde sozusagen so getan, als wären alle Probleme der Diskriminierung bereits gelöst, was natürlich immer, auch heutzutage noch, dazu führt, dass daran nicht gearbeitet wird, dass es einfach fortbesteht. So, gleichzeitig war natürlich, sagen wir mal, der Osten immer viel informierter über den Westen als andersherum. Das ging schon los mit dem, wer guckte wessen Fernsehen, wer hatte eben auch Zugriff auf bestimmte Informationen. Und was auch immer ankam, war so ein bisschen diese Arroganz oder Überlegenheit aus dem Westen. Also ich bringe da aus allen Bereichen Beispiele, aber ein persönliches war, dass ich einmal Westbesuch bekam. Wir hatten eigentlich nicht so viele Verwandte, aber die kam mit ihrem eigenen Toilettenpapier, weil sie sagte, euers benutze ich nicht. Und dann habe ich, und B, du benutzt meins, sonst reicht es nicht für die ganze Reise. Und dann habe ich das benutzt und dann habe ich gedacht, ja, ist jetzt besser, aber was hat sie denn? Ne? Also so, aber immer, also auch im Prozess des Schreibens des Buches habe ich mitbekommen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin weniger wert. Die ostdeutsche Gesellschaft war sehr divers, wurde aber letztlich immer mit der SED-Diktatur gleichgesetzt. Und das hat mich oft, also jetzt auch in dem Rückblickend, so ganz mir mein Selbstwertgefühl auch genommen.
Mhm. Man liest das und das ist sehr, sehr überzeugend, wie Sie das schildern, wie sich das in Ihnen entwickelt hat. Auch, es gibt nämlich auch viele Ostüberlegenheitsgeschichten in Ihrer eigenen Familie, die Sie von Ihren Eltern erzählt bekommen haben. Wenn wir heute jetzt in die Gegenwart gehen und uns fragen, was gibt es denn 2024 noch für Überlegenheitsgeschichten, habe ich mich gefragt, ob es, ich bin gespannt, ob Sie die Frage böse finden, ob es eine paradoxe ostdeutsche Überlegenheitsgeschichte gibt, nämlich die, dass die Wessis immer sich so überlegen fühlen.
Ja, also sagen wir mal so, also ich komme ja aus der Diskriminierungsgeschichte, ne? Also da, über Rassismus und Sexismus habe ich vor allem gearbeitet. Und da gibt es ja immer diese Logik, dass die Machtstrukturen oder so kontrollieren und die durch diese als Norm gesetzt werden, dass die auch genau mit diesem Rückenwind der Geschichte und der Selbstverständlichkeit, wir repräsentieren die Norm, dass die auch mit einer viel größeren, ja, Selbstbewusstsein, aber auch Ausstrahlungskraft sagen können, ihr gehört nicht dazu. Ne? Und wenn jetzt sozusagen sich Ostdeutsche, und ich sage das immer wieder, also Ostdeutsch ist eigentlich eben nur ein Konstrukt, weil sozusagen dieser Prozesse des Ausgrenzens aus der Norm stattgefunden haben. Aber wenn Ostdeutsche sich darüber ärgern, ne, zum Beispiel immer wieder mit solchen Erzählungen konfrontiert zu sein, Stereotyp, verzwergt, demokratieunfähig, Bananen-Ossi und jetzt AfD-Ossi, dann ist das eher eine Empörung und nicht unbedingt eine Überlegenheitserzählung, sondern eher so ein, hört auf, nur weil ich Ostdeutsch bin, glaubst du mich zu kennen.
Herr Jügler, wenn Sie Ihren Roman schreiben, sind Sie natürlich nicht verantwortlich dafür, was sich Leute dabei denken. Aber hat Sie der Gedanke umgetrieben, ob Sie damit vielleicht eine Geschichte aufschreiben, die im Osten eine Ermächtigungsgeschichte sein mag, aber dem Westen gerade als nächste Überlegenheitsgeschichte dient? Guck mal, wie die selbst die Kinder noch geklaut haben.
Ehrlich gesagt habe ich beim Schreiben dieser Geschichte überhaupt nicht daran gedacht, welche Konsequenzen das vielleicht haben
könnte. Das
ist vielleicht
das Beste beim Schreiben, ne?
Ja, weil sonst hätte ich wahrscheinlich, also ich hätte Hemmungen gehabt vermutlich. Und ich habe jetzt in den Reaktionen der letzten 1-2 Tage, die auf das Buch kamen, gemerkt, okay, das bewegt offensichtlich viel. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich mir über derlei Sachen wirklich, Herr Rapanzel, keine Gedanken gemacht habe, weil sonst hätte ich wahrscheinlich das anders geschrieben oder wäre in so eine Falle getappt, so zu schreiben, dass man es nicht so und so liest. Und so hatte ich das Glück, einfach so naiv ich war, zu denken, ich erzähle eine Geschichte, die mich berührt.
Ja. Matthias Jügler, ja, schon in Ihrem vorherigen Roman Die Verlassenen und jetzt auch wieder in Maifliegenzeit, da erzählen Sie von Menschen, das ist, wir sind live auf der Leipziger Buchmesse, falls Sie das, ich glaube, wir hatten es schon mal erwähnt, jetzt hört man es so richtig, das ist interessant. Wir probieren einfach trotzdem mal ein bisschen weiter zu sprechen. Was ich fragen wollte, es gibt in Ihrem Roman, erzählen Sie über Menschen, die an irgendeinem Punkt ihres Lebens plötzlich erfahren, dass sie sich ihr Leben nochmal vollkommen neu erzählen müssen, weil eine Wende darin passiert, wo sich plötzlich ihre ganze Biografie nochmal so ins Gegenteil verkehrt. In diesem Fall ist es der Vater, der plötzlich erfährt, er ist mittlerweile im Rentenalter, dass sein Sohn nicht bei der Geburt gestorben ist, sondern heute noch lebt und 40 Jahre alt ist. Ist das was, was viele Menschen, die ostdeutsch sozialisiert sind, in der einen oder anderen Form mehr oder weniger extrem ihrer Erfahrung nach durchmachen müssen? Muss man mit dieser Unsicherheit viel mehr leben und prägt das vielleicht auch das Miteinanderreden?
Ja, also ich glaube, dass so Lebenswenden sozusagen, also im Prinzip, dass etwas passiert, womit man nicht gerechnet hat, dass das Leben auf den Kopf stellt, natürlich immer passieren kann, egal ob Ost oder West. Und Ich merke gerade, ich lasse mich ein bisschen beeindrucken von dem Krach rundherum. Dass mich das literarisch total interessiert und dass das in Ostdeutschland auch ein viel, ich sag mal, das klingt vielleicht ein bisschen salopp, aber auch ein viel ergiebigeres Feld ist, wenn ich da nach mir was rauspicken möchte. Und dass ich eigentlich, ich kann ja bei meiner Familie und bei meiner Familie bleiben, ich einfach nur da nachfragen muss, erzählt mir mal ein bisschen eure Lebensgeschichten und Brüche davon, vor allem in den 90er Jahren, da höre ich ganz oft. Also ich könnte sofort von meinem Onkel erzählen, der langzeitarbeitslos war, später Alkoholiker geworden ist und dann starb. Also das ist so eine ganz, finde ich, für mich eine ganz normale Geschichte, was ist mit einem passiert, der war in der DDR einen guten Job gehabt, dann war die Wende und dann ging es bergab. Also Umbrüche gibt es da viele oder Brüche generell.
Susanne Arndt, bei Ihnen spielt das auch eine Rolle, dieses Erinnern der Wendejahre, der DDR-Jahre. Und ich hatte, das ist der Applaus für die Band, die, wenn wir Glück haben, nicht noch einen zweiten Song spielt. Sie spielt sehr schön, aber für unser Gespräch nicht ganz einfach. Das spielt auch in Ihrem Buch eine Rolle, wie man diese Geschichten erzählt, sich daran erinnert. Und ich hatte den Eindruck beim Lesen, dass Sie das lange selber gar nicht getan haben.
Ja.
Und zwar in dem Glauben, das sei ja vorbei. Das betrifft mich eigentlich gar nicht mehr. Das war aber ein Irrtum, oder?
Ja, das war ein Irrtum. Also es hatte, glaube ich, verschiedene Komponenten. Also in 89 war natürlich erstmal ein Wow für mich. Also die Möglichkeiten, die sich bot. Es gab viele Biografien, denen gab es rasante Brüche. Gleichzeitig hat natürlich die Gesellschaft als Ganze unglaublich viele Möglichkeiten eröffnet bekommen, dass nicht dann in jeder individuellen Biografie wieder sich widerspiegelte. Aber kollektiv gesehen war erstmal eine Aufbruchsstimmung da. Und gleichzeitig eine Enttäuschung oder eine Verwunderung. Und ich hatte das Gefühl, Ostdeutschland hat das alles auf einmal gefühlt und verarbeiten müssen. Nichts war mehr so wie vorher. Und tatsächlich ging es dann aber auch sehr viel darum, wer warst du eigentlich vor 89? Ne? Und die DDR war eben eine Diktatur, die Opportunismus befördert hat. Ich selber bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo mir immer gesagt wird, sag bloß nicht die Wahrheit. Also Lügen waren Wert, ein Überlebenswert, ja auch ein Wert, einfach in der Gesellschaft zurechtzukommen. Und dann...
Was hat das mit Ihnen als Kind gemacht, so aufzuwachsen, dass die Eltern sagen, du musst lügen?
Ja, ich hatte tatsächlich, ich glaube, es hat bis heute so mein Gerechtigkeitsempfinden auch ein bisschen verstört. Also zu wissen, dass Lügen das Richtige ist, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Also ich schreibe ja auch darüber, dass meine Schwester sich halt irgendwo beworben hat und ich war damit 5 Jahre alt und es durfte halt nicht gesagt werden, wir gucken Westfernsehen und ich habe dann einfach den Hut von meinem Vater genommen und habe gesagt, guten Abend, also so die Heinzelmännchen nachgespielt und meine Eltern waren entsetzt und haben mich bestraft, weil sie dachten, das hat massive Konsequenzen. Aber nach 89 setzte sich ja irgendwie diese Kultur des Lügens auch fort, weil einerseits musste die SED-Diktatur aufgearbeitet werden, zum anderen aber waren große Teile der ostdeutschen Gesellschaft Personen, die mehr oder weniger liiert waren mit diesem System. Nicht alle waren natürlich einverstanden, aber viele, so wie ich, hatten einfach mitgemacht. Und wer keine so Widerstandsgeschichte erzählen konnte, schwieg oder erfand was oder so. Und das war eben kein Klima, in dem, ey, lasst uns doch mal gegenseitig unsere Geschichten erzählen. Bist du in Bonn geboren, dir ganz sicher, dass du Widerstand geleistet hättest in der DDR? Das fehlte mir und gerade auch rückblickend.
Zumal es dann später noch Situationen gab, wo Sie wieder etwas erlebt haben, was Sie als ungerecht wahrgenommen haben, nämlich als Sie dann in Bayreuth zur Professorin berufen worden sind und dann ausfüllen mussten, was Sie denn in der DDR so getan hatten.
Ja.
Und schnell stellte sich heraus, Sie waren offensichtlich die Erste, die diesen Bogen ehrlich ausfüllte. Was passierte nämlich?
Ja, also ja, das ist der verfassungstreue Bogen und der ist 7 Seiten lang, in welchen Organisationen man war. Und da waren tatsächlich auch alle Massenorganisationen aus der DDR aufgelistet, einschließlich der FDJ. Also habe ich die FDJ angekreuzt.
Die Freie Deutsche Jugend.
Die Freie Deutsche Jugend, wo 99% aller Jugendlichen drin waren. So, das war jetzt einfach ganz normal.
Sie dachten, es sei eine Formsache, war es aber nicht.
Nee. Und dann kam ich zur Berufung und dann sagte der Kanzler der Uni Bayreuth zu mir, tut mir leid, Frau Arndt, ich kann Sie leider nicht zur Professorin berufen, weil Sie ja in einer verbotenen Massenorganisation waren. Okay, aber ich habe mit dem Ministerium telefoniert, Sie können jetzt der FDJ abschwören. Dann musste ich ihm nachsprechen, hiermit erkläre ich, dass ich von heute an nicht mehr den Zielen der FDJ folge, was total absurd war, weil ich damit rückwirkend so getan habe, als hätte ich das jemals getan. Ne? Und dann musste ich ihn da so ein bisschen wie bei...
Ja. Sie erzählen das jetzt sehr lachend. Ja. Sie könnten sich auch sehr diskriminiert fühlen. Und da lese ich bei Ihnen im Buch, die reale ostdeutsche Diskriminierungserfahrung, die gibt es. Aber sich dazu zu verhalten, das ist eine ganz andere Sache. Ja. Was beobachten Sie da, was Sie vielleicht nicht so gut finden bei anderen?
Ja, also dieses sich dazu verhalten ist eben das, also diese Erzählung auch einfach mal eben zuzulassen. Also wir sind jetzt schon wieder in diesem Überholmodus. Also erst waren die Bananen-Ossis, dann die verzwergten Ossis, dann die, ne, selber schuld sind an den gebrochenen Biografien-Ossis und jetzt sind wir die AfD-Ossis. Ja, und das ist das, der Impuls, warum ich das Buch geschrieben habe, dass die AfD ist kein ostdeutscher Sonderweg. Es gibt eine höhere Affinität in Ostdeutschland, aber insgesamt gibt es einen Rechtsruck in der Gesellschaft und es ist definitiv nicht der richtige Weg, sozusagen im Westen im Schaukelstuhl zu sitzen und sagen, ja, ihr Ostdeutschen, löst mal euer AfD-Problem, weil damit vergrößern wir nur den Zulauf zur AfD, sondern ihn wirklich die AfD einfach einzuordnen in eine viel zu lange Geschichte von Rassismus, Sexismus, die gesamtdeutsch gewirkt hat. Das ist mir eben sehr wichtig. Und da ist wieder dieses Überlegene. Ne? Also ihr habt Demokratie nicht verstanden. Wir schicken euch mal ein paar Demokratietrainer rüber und dann kriegen wir das schon in den Griff.
Gegen all das wollen Sie sich Ihr Ostdeutschsein zurückholen, schreiben Sie. Und dazu passt vielleicht eine Passage aus Ihrem Buch, die Sie uns mitgebracht haben. Mögen Sie uns die mal lesen?
Sehr gerne.
Dankeschön.
Ich lasse mich von der AfD weder einschüchtern, noch mir von ihr meine Revolution von 1989 wegnehmen. Weder meine Freiheit noch meine Träume von einer gerechten Welt, die sich dem Kampf gegen Diskriminierung stellt, wird sie mir nehmen. Diskriminierung ist eine der katastrophalsten Mauern, welche Menschen je bauten. Die AfD lebt von diesen Mauern und ich möchte ohne sie leben. Die nächsten Wahlen werden nicht erst an den Wahlurnen entschieden werden. Sie werden überall dort entschieden, wo der AfD vorher widersprochen wird. Ob die AfD die Zukunft des Landes nachhaltig zu bestimmen vermag, wird nicht nur von denen abhängen, die die AfD wählen, sondern auch von denen, die dies nicht tun, die ihr widersprechen. Die Zukunft der AfD entscheidet sich in der Mitte der Gesellschaft. Derzeit lässt sich dort ein Rechtsruck beobachten. Viel zu oft wird sich über den Genderstern mehr empört als über die AfD. Wer den Genderstern nicht mag, soll ihn nicht benutzen. Doch wer ihn beschimpft oder gar verbietet, als hänge das Wohl oder Wehe unserer Gesellschaft davon ab, der gießt der AfD Wasser auf ihre Mühlen. Das machen auch Politiker wie Friedrich Merz, Markus Söder oder Hubert Aiwanger, wenn sie gezielt volksnah rassistische Aussagen schwingen. Viele sehen solche als passende realpolitische Strategie an, der AfD Stimmen abzuwerben. Zum einen glaube ich nicht, dass ein Aiwanger oder Merz nicht wirklich so denkt, wie er spricht. Zum anderen zeigen viele Studien, dass WählerInnen rechtsextremer Parteien letztlich doch lieber das Original als die Kopie wählen und sich durch Äußerungen aus der demokratischen Mitte darin nur bestärkt sehen. Schlimmer noch, diese Versuche zementieren auch den Rechtsruck der Mitte. Deswegen ist dies ein Appell an alle, die sich in ihrer Komfortzone einmauern und von dort aus mit dem Zeigefinger auf die AfD zeigen, um dann nichts mehr unternehmen zu müssen. Wehret den Anfängen, geht nicht aus dem Schaukelstuhl heraus. Und Zukunft geschieht nicht. Zukunft wird gestaltet. Was sein wird, ergibt sich aus dem, was wir aus der Vergangenheit machen, um die Gegenwart zu gestalten. Nichts geschieht. Alles wird gemacht. Das ist ein beruhigender Gedanke. Wer nichts macht, überlässt zwar anderen die Zukunft, aber wer sie gestalten will, der wird mehr als ein Wörtchen dabei mitreden, wo die AfD im Herbst 2024 und in allen Jahren danach liegen wird. Wir sind viele. Zusammen können wir Brandmauern bauen und Gräben ausheben, um den braunen Sumpf auszutrocknen. Eigentlich liebe ich Alternativen. Und bisher dachte ich, dass nichts alternativlos ist. Doch eine klare Abkehr von der Alternative für Deutschland halte ich für alternativlos. Und deswegen schreibe ich dieses Buch. Die AfD ist vor die AfD als ein vor allem ostdeutsches Phänomen zu betrachten, ist kontraproduktiv. Die AfD wirkt auch im Westen und ist letztlich nur Teil einer viel zu langen Diskriminierungsgeschichte. Die ostdeutsche Erfahrung, als andere Deutsche diskriminiert zu werden, spielt aber schon eine Rolle. Entsprechend muss, wer der AfD das Wasser abgraben will, auch den Graben zwischen Ost und West zuschütten.
Susan Arndt mit einer Passage aus ihrem Buch Ich bin Ostdeutsch und gegen die AfD. Dankeschön.
Matthias Jügler, Sie sind Mitte der 80er Jahre geboren. Im vergangenen Jahr ist ein Roman erschienen von Anne Raabe, Die Möglichkeit von Glück. Die ist auch Mitte der 80er Jahre geboren und das sind relativ kritische Romane, die sich relativ kritisch mit dem Erbe der DDR auseinandersetzen. Sind Sie, würden Sie sagen, Sie sind sowas wie eine neue Generation, also Schreibende, die noch was mitkriegen von diesen Nachwirkungen, die aber frei sind von einer eigenen Verantwortung oder von einer eigenen direkten Positionierung zur DDR?
Ja, ich glaube, das entstand jetzt tatsächlich in den letzten 1-2 Jahren, dass ich so gemerkt habe, hey, es gibt ja wirklich immer mehr Leute, die sich diesem Thema sozusagen widmen, oder vielleicht gibt es auch einfach nur mehr Verlage, die jetzt bereit sind, solche Themen endlich mal abzubilden. Und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich, also es war im Prinzip überflüssig. Ich meine, die Kinder aus den 90ern sind in den 2000ern dann irgendwann, ne, wird man, also man wird einfach älter, man bekommt Kinder und irgendwann weiß man ja, ich möchte denen irgendwann mal erzählen, wo kommst du denn eigentlich her? Und der Blick zurück ist eigentlich nur ganz zwangsläufig und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich weiß noch, als ich mit dem Die Verlassenen, das war der Roman, der vor Maifliegenzeit rauskam, auf Verlagssuche war, dass die Reaktion von vielen Verlagen war, DDR, das war so 2019 ungefähr, die Verlagssuche, das ist jetzt so nicht unbedingt, also unser Thema, so, da gibt's gerade andere Sachen. Und das hat sich aber radikal geändert und das ist auch wichtig, wie wir jetzt auch merken, wenn man an Wahlen denkt und an all solche Sachen, ja.
Susanne Arndt als Literaturwissenschaftlerin, da kümmern Sie sich eigentlich um englische und amerikanische Literatur, aber Sie beobachten das ja wahrscheinlich trotzdem auch. Beobachten Sie eine Veränderung, wie neuere Generationen vielleicht über die DDR und dieses Erbe schreiben?
Ja, also ich glaube, also wie gesagt, das ist jetzt gar nicht mein Feld. Ich finde es nur schön, das sehen wir jetzt ja auch an dem Roman Maifliegenzeit, dass man durch Romane, durch fiktionale Erzählungen einfach genau so ein emotionales Erzählen erwirken kann, dass viel komplexer auch bestimmte Widersprüche oder Tiefgänge in emotionalen Talfahrten und Abfahrten wiedergeben kann. Also mein Lieblingsliteraturkritiker sagt, es gibt nichts, was der Imagination unbekannt ist. Ganz im Gegenteil. Die kann Räume betreten, davon träumen wir sozusagen in unseren kognitiven Prozessen nur. Und ich bin froh, dass tatsächlich jetzt sehr viel eben auch genau diese fiktionale Literatur auch nochmal in einzelne Erzählungen reingeht, in Traumata. Also, weil ja auch vorhin die Frage war, sollten wir jetzt die schlechten Seiten der DDR erzählen? Unbedingt. Natürlich müssten die erzählt werden.
Geht es jetzt vielleicht einfacher? Hilft der zeitliche Abstand?
Ich glaube, also es war von Anfang an ja wichtig, diese kritische Aufarbeitung der SED-Diktatur zu machen und die hat stattgefunden. Aber am Anfang, das habe ich ja vorhin so ein bisschen erwähnt, war ja immer noch dieses, ich muss ankommen, aber ich soll eigentlich nicht auffallen. Ich muss alles hinter mir lassen, muss sehr selbstkritisch sein. Und ich glaube, es ist mittlerweile auch Zeit für differenziertere Töne. Also keine Töne, die SED-Diktatur verherrlichen. Oder ich bin auch keine Nostalgikerin. Aber trotzdem einfach nochmal in individuelle Biografien zu gucken. Und was ist passiert vor 89, nach 89? Das ist ein wichtiger Grund für das, warum wir heute da stehen, wo wir sind, dass viele Leute in ihren einzelnen Biografien sich nicht gesehen gefühlt haben und tatsächlich auch nicht gesehen wurden. Und ich glaube, das hat sich geändert.
Matthias Jügler, jetzt sind Sie ja nun jemand, der solche Biografien erzählt, aber eben als Nachgeborener. Auf welche Reaktionen stoßen Sie denn da? Werden Sie anders angegriffen? Ein ganz konkreter Fall ist ja jetzt, dass die Landesbeauftragte von Sachsen-Anhalt sich zu Wort gemeldet hat und ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, im Grunde gesagt hat, es hat sehr viele Untersuchungen zu vermeintlichem Kindesraub gegeben, aber es sind keine Beweise zutage getreten, dass die wirklich stattgefunden haben. Und Sie hätten einfach sich wiederum diese Recherchen nicht angeguckt. Was entgegnen Sie?
Ja, also ich bin es gewohnt, Leserpost zu bekommen per Mail, aber dass eine Art Stellungnahme oder Gegendarstellung in der Presse landet, die aber eigentlich ja an mich gerichtet ist, das hat mich sehr überrascht. Und die Frau Neumann-Becker, also die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die hat zum Beispiel, also wenn man dieses Schreiben liest, kann man tatsächlich davon ausgehen, für tot erklärte Säuglinge in der DDR gab es nicht. Aber es gibt einen ganz konkreten Fall, Regina und Eike, das war 2022, es war im Fernsehen. Henriette Fee-Grützner hat da eine Dokumentation drüber gemacht. Es ist zweifelsfrei bewiesen, dass das der eine öffentlich gemachte Fall ist. Zwei, laut Interessengemeinschaft, wollen nicht in die Öffentlichkeit gehen, kann ich gut verstehen übrigens. Und dass sie das nicht erzählt hat, das hat mich irritiert. Dann hat sie eine Studie von einem Herrn Steger zitiert, die ich hätte lesen sollen. Die habe ich natürlich gelesen. Ich habe Herrn Steger damals eine Mail geschrieben, vor ungefähr einem Jahr, ob er immer noch, die Studie ist von 2019, davon ausgeht, dass es, ich habe ihn gefragt, ob er neben Regina und Eike noch andere, ob ihm noch andere Fälle bekannt sind. Und seine Antwort vor einem knappen Jahr war Verweis auf seine Studie. Und ich meine, also mir geht es ja in dem Roman überhaupt nicht darum, irgendwie so pamphlethaft gegen irgendwas aufzubegehren, aber mir geht es darum, so eine emotionale Wahrheit zu finden, der Frauen, die suchen, und herauszufinden, wie fühlt sich das an, wenn einem sowas passiert. Ich habe kein Sachbuch geschrieben.
Das sind jetzt ein paar Reaktionen, die Sie auf Ihren Roman bekommen, Frau Arndt. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen schon Reaktionen ankommen. Es ist ja ein bisschen schwierig bei so einem frischen Buch, aber ich könnte mir vorstellen, es könnte sowohl so eine Art Nestbeschmutzer Vorwurf geben oder eben auch Dankbarkeit. Was für Reaktionen kriegen Sie denn?
Ja, also ich bekomme auch sehr viele Reaktionen von Menschen, die also jetzt sich als AfD-Sympathisanten auch verorten oder die sich da sozusagen, die mich woke finden oder zu PC und die aber eine Mail war besonders interessant, weil es war eine Person, die mir aus einer westdeutschen Kleinstadt schrieb und sagte, mich verwundert das, dass ausgerechnet Sie als Ostdeutsche ein Buch gegen die AfD schreiben. Es stand aber im ersten Satz, ich bin ein AfD-Sympathisant. Hatte aber gleichzeitig trotzdem das Stereotyp im Kopf, dass die AfD vor allem ostdeutsch sei. Und aber ich finde das toll. Ich antworte in der Regel auch, solange manchmal kommen auch Gewaltandrohungen, dann ist natürlich immer so eine Grenze, wo ich sage, okay, da ziehe ich mich jetzt raus. Aber solange diese Diskussion auch irgendwie einigermaßen faktenbezogen bleibt, führe ich diese Gespräche auch gerne. Das ist auch das Anliegen des Buches. Also Brandmauern ja, aber das heißt ja nicht, dass der Dialog aufhören soll oder ganz im Gegenteil, der muss stattfinden.
Matthias Jügler, führen Sie diese Gespräche auch? Wie gehen Sie konkret mit Angriffen, mit Mails um oder jetzt vielleicht auch mit dieser Stellungnahme der Landesbeauftragten? Wie reagieren Sie darauf?
Ja, zu dieser Stellungnahme, da stand ja drin, Matthias Jügler so sinngemäß hat natürlich die künstlerische Freiheit, sich mit diesem Thema zu befassen, aber... Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das vorgestern gelesen, diese Stellungnahme, das arbeitet in mir und ich habe das Gefühl, offensichtlich habe ich ja laut der Landesbeauftragten diese künstlerische Freiheit ja dann doch nicht, denn sie fühlt sich ja genötigt, irgendwas mal klarzustellen sozusagen. Was mich aber total freut ist, ich habe in den letzten Tagen auch noch bis heute Mittag mit Müttern gesprochen, die ihre Kinder suchen, die sind sauer auf die Landesbeauftragte, die aber schreibt, ich könne mit diesem Roman diese Mütter retraumatisieren. Aber diese Mütter haben sich oft an Landesbeauftragte gewendet und haben als Reaktion auf diesen Hilferuf, ich suche mein Kind, einen Zettel bekommen, habe ich von denen erzählt bekommen, mit Kontaktdaten zu Psychologen. Und das ist, also ja, das macht mich schon betroffen, wenn ich es mal, ich sag's sehr gemäßigt. So.
Ja, aber wie erklären Sie sich diese Reaktion der Landesbeauftragten? Ist das auch so ein bisschen diese, will sie eben nicht das, na, Nestbeschmutzer hast du gerade gesagt, Christian, ne? Hat das auch da, ist das so ein Antrieb vielleicht, der da?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich keine Ahnung habe und mich das sehr überrascht. Was mich aber richtig gefreut hat, war, dass der Bundespräsident in seiner Rede zur Messe, also vor 2-3 Tagen, die neue junge Generation ostdeutscher Autoren benannt hat, mich auch genannt hat und gesagt hat, dass er es toll findet, dass sich mit Widersprüchen literarisch auseinandergesetzt wird. Und dieser Fall für tot erklärte Kinder ist ein einziger großer Widerspruch. Und das mache ich mit Empathie und das wünsche ich mir ganz doll auch für die Frau Neumann-Becker, weil ich das Gefühl, so ein Schreiben an die Presse rauszubringen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt.
Wir haben uns natürlich auch gefragt, ob aus solchen Situationen dann auch irgendwie konstruktive Gespräche entstehen, vielleicht nach Lesungen etc. Und damit möchte ich mal so ein bisschen auf die Zukunft kommen, auch bei Ihnen, Frau Arndt. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Es klang jetzt schon mehrfach an, dass Sie sagen, naja, wenn wir die AfD nicht immer größer werden lassen wollen, müssen wir den Graben zwischen Ost und West zuschütten. Für wen ist das eine Aufgabe? Von wo aus lässt er sich denn leichter zuschütten? Von Ost oder von West?
Ich denke schon, also das hat mit diesem Normalitätsverständnis, das hatte ja zur Folge, Ostdeutsche erklärt euch mal, aber wir erzählen nicht unsere Geschichten. Also ich vorhin noch meinte, also so, ne, was bist du dir wirklich sicher? Wer wärst du geworden in der DDR? Das sind Geschichten, die hätten wir uns erzählen können. Ich glaube, was wir uns jetzt erzählen müssen, ist, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dieser gemeinsamen Herausforderung, das ist eine gemeinsame Herausforderung, Rechtsextremismus in Europa, wie gehen wir damit um? Helfen uns da wirklich Fingerzeige weiter? Helfen uns da Brückenschlüsse weiter? So wie, also ne, das ist auch teilweise aus der Werteunion oder auch anderen Teilen der CDU kommt. Ich glaube, was fehlt, ist auch so ein Vertrauen in unsere Gesellschaft, Vertrauen in die Politik. Und daran müssen wir arbeiten und miteinander. Und das heißt zum einen, ich kann als einzelne Person sehr viel ausrichten. Ich gehe vor meine eigene Tür und kehre da. Ich widerspreche. Ich zeige mich. Nicht zu intervenieren ist genauso politisch wie eine politische Äußerung zu tätigen. Und es muss nicht nur Ost und West zusammenwachsen. Zu diesem Zusammenwachsen gehört es, anzuerkennen, dass Deutschland schon längst eine Migrationsgesellschaft ist. 20% der Bevölkerung sind schwarze, POC, jüdische Menschen und die gehören zu Deutschland, so wie Ost und West zusammengehört. Und ich glaube, so auch diese Erzählung, dieses gemeinsame Verständnis von Deutschland zu entwickeln, das ist es genau, dass wir in Richtung AfD und Migrationspläne senden müssen.
Das hat dann eben doch auch wieder mit dem ostdeutschen Selbstverständnis zu tun. Und Sie formulieren den Wunsch, Sie wollen eigentlich mal sagen können, ich bin Ostdeutsch und das ist auch gut so und dass sich dann vielleicht mal Ostdeutschland neu erfinden könnte. Haben Sie da eine kleine Ahnung, wie diese Neuerfindung aussehen könnte?
Ja, also für mich ist ja diese Erzählung, also es ist ja eine Schublade Ostdeutsch und da komme ich auch manchmal in diese Situation, dass ich mich unbehaglich damit fühle. Dass ich denke, okay, wenn ich Ostdeutsch bin, denken alle, ich bin erstmal tendenziell für die AfD oder so. Und dieses Neuerfinden heißt, glaube ich, auch also immer dann, wenn Diskriminierungsprozesse aufhören, kann man sogar aus diesen Zuschreibungen, du bist Ostdeutsch, rausgehen. Dann kann man individuelle Biografien sehen. Und das ist so ein bisschen, wie sich das Ostdeutschsein auch in dieser Diversität noch mal neu erfinden kann.
Matthias Jügler, Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie wollen eigentlich gar keine Aufklärung betreiben mit Ihrem Roman. Ich würde aber gern noch auf einen Satz kommen, mit dem Ihr Roman beginnt, den der Vater des Erzählers gerne sagt und den der Erzähler gar nicht so richtig versteht. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn auch richtig verstehe, ob ich ihn überhaupt verstehe, aber ich finde ihn sehr schön. Und er heißt nämlich, wo die Ungewissheit endet, da beginnt das Träumen. Klingt erstmal paradox, aber ist das so eine kleine, könnte daraus so eine kleine Utopie vielleicht werden?
Ja, vielleicht, das wäre schön. Also ich stelle mir da den Moment vor, ja, wenn die Ungewissheit endet, im Sinne von, ich habe vielleicht dieses Kind wiedergefunden, dann beginnt das Träumen, nämlich vielleicht können wir nochmal wirklich Vater und Sohn oder Mutter und Tochter werden. Und auf die Frage, was man tun kann, was hilft, der Krise irgendwie Herr zu werden, in der wir uns gerade befinden, ist mir eine ganz einfache Antwort eingefallen. Das ist aber eine ganz steile These. Lesen hilft. Also ist eine ganz steile These, ich weiß, aber.
Das ist eine ganz steile These, für die gibt es Applaus. Wir sind nämlich auf der Leipziger Buchmesse und das war der Bücherfrühling mit Matthias Jügler, der hatte diesen tollen Tipp, und seinem Roman Maifliegenzeit und mit Susanne Arndt, Ich bin Ostdeutsch und gegen die AfD, eine Intervention, so heißt ihr Buch. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden.
Ja, vielen herzlichen Dank. Gerne.